Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Halb 11 ist es in der Nacht und ich bin von meiner letzten Veranstaltung jetzt gerade nach Hause gekommen, besser gesagt gemeinsam zuerst mit dem Dr. Fußnecker und wir haben gemeinsam einen Podcast applaudert. Den Dr. Fußnecker möchte ich Ihnen als einen der liebsten Leute in der evangelischen Kirche vorstellen. Er ist hier Subpenentialkurator, das heißt das weltliche Gegenbild, Pendant, zur Subintendentin. Das ist ein Grundprinzip evangelischer Kirche, immer ein geistlicher und ein weltlicher. Dr. Fußnecker tut extrem viel für unsere Kirchen, deswegen heißt dieser Podcast auch der, der alles macht, mit ganz, ganz, ganz viel Freude und viel Strahlen und der schaut aus, das kannst du gar nicht vorstellen, der locht und tut. Ich mag diesen Mann einfach extrem gern, das ist einfach evangelisch und so passt es. Gut, und der war jetzt da und da haben ein bisschen geplaudert und er hat auch über sein Leben geplaudert, auch über sein Leben als Rechtsanwalt und seine ganze private Art, wie er also überhaupt zu einem Geld kommt und das war alles ganz toll. Und dann hat mein Mac leider gesagt, Core Audio out of memory. Das heißt, leider sind die letzten 4 Minuten nicht drauf. Die letzten 4 Minuten waren dann etwas, was ich eigentlich hören wollte und was auch unglaublich gut gebraucht hat und es ist nicht drauf. Deswegen muss ich Ihnen jetzt das Ende einfach erzählen. Ich habe ihn dann schlicht und ergreifend gefragt, warum tun Sie das eigentlich alles für unsere Kirche? Und er hat schlicht und ergreifend geantwortet, weil ich mich hier so wohl fühle. Viel Vergnügen im Zuhören dem lieben Dr. Fußnecker und meinen Einwürfen und Fragen. Wie war der heutige Abend für Sie?
Ja, das hat mich sehr interessiert. Das ist das alte Thema. Wie kann man letztlich das, was verkündigt wird, in solche eben Schlagworte oder in irgendwelche Produktbezeichnungen bringen, wie das heute sehr häufig gesagt worden ist. Und das sind, für mich ist das immer alles ein ganzer komplizierte Geschichte, weil auf der einen Seite möchte ich also nicht das, was wir eigentlich in der Kirche sagen, möchte nicht vergleichen mit den Ausdrücken oder nicht zum Ausdruck bringen mit den aus der Wirtschaft, also mit den Begriffen der Wirtschaft. Ja. Weil man auf der einen Seite weiß, wie fragwürdig das ist, wenn eben für Produkte geworben wird, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht dem entsprechen oder die dann irgendwo aus der Liga jetzt der begehrten Produkte dann wieder weg und verschwinden. Und da habe ich einfach ein bisschen diese Schwierigkeit, weil mir also die Frage, was wir in der Kirche sagen, irgendwo ernster ist als eine Produktidentität, die man jetzt irgendwo vermitteln will. Oder es ist, ich denke mir immer, es müsste reichen, dass man das, was man jetzt in unseren, weil heute auch gesprochen wurde vom Wort, oder dass es nur das Wort ist. Es ist ja natürlich nicht nur das Wort. Das Wort muss ja leben in der Person, die das sagt oder dies eben letztlich vermitteln will. Natürlich das Wort allein, indem wir oft dann sagen, wir Evangelische vertrauen zu sehr
aufs Reden.
Aufs Reden, das ist natürlich nur die halbe Geschichte, oder?
Stimmt. Also ich denke, dass die Frau Dr. Mohr in der Diskussion, die wir gerade geführt haben, über die Möglichkeit, unsere Anliegen nach außen zu kommunizieren, darum ist es ja gegangen, ernst gemeint hat, es gibt eine solche unfassbare Anzahl von evangelischen Stellungnahmen zu eh allem, die oft so unverständlichst formuliert sind, dass sie einem Nicht-Theologen, ich sage es wirklich Nicht-Theologen, unzumutbar sind. Also was es an Stellungnahmen gibt, die versteht er weiß ich nicht einmal mehr. Ich. Und es gibt so wenig, das sagt, schauen Sie, bei uns lebt eine Gruppe von Leuten, die sind total lieb zueinander, die helfen einander, die sind auch irgendwie, die sind zutiefst fasziniert. Und das tut gut.
Ja, ja. Aber ich meine, das klingt jetzt immer von einem Laien gesagt natürlich das überhaupt sehr, sehr problematisch, oder? Aber wenn ich jetzt wieder auf diese Berg, auf die Bergpredigt zurückkomme und dort steht selig sind, oder?
Ja.
Und ich jetzt diese 5, 6 Begriffe nehme von den sanftmütigen Gerechtigkeit und friedfertigen, oder?
Ja.
Wenn ich das vermitteln kann als die Botschaft unserer Kirche,
reicht es.
Dann wäre das der Ansatz eben, wo man ein neues Produkt unter Anführungszeichen eben vermittelt. Weil es ist für mich also natürlich nicht nur ausreichend, das, was sich also abspielt jetzt in der Gemeinde, als Gemeindeleben oder als Realität jetzt in dem Befinden der Leute, sondern es sind eben schon dieses Heil. Noch einmal, ich bin kein Theologe, aber und darum klingt es vielleicht also etwas seltsam, aber es geht natürlich um irgendein Heil, das man den Leuten sagen will oder kann.
Jo.
Das hat mir auch gestern bei Ihrer Predigt gut gefallen, dass Sie eben dann auf den Kern dann gekommen sind und gesagt haben, eben Sie haben es also mit im Himmel kommen oder eben die Vergebung der Sünden, oder?
Ja.
Also diese und das sind für mich natürlich ganz ernste Sachen.
Natürlich.
Ich habe, vielleicht ist das einfach von meiner Veranlagung her, also wir Vorarlberger sind vielleicht jetzt nicht die urwitzigen Leute, aber das sind dann, das ist für mich eben dann fast zu ernst, als dass ich das in Worte der Wirtschaft kleiden will.
Ja.
Und das macht mir die ganze Diskussion ein bisschen schwierig, eben jetzt Ja zu sagen, also vorbehaltlich Ja zu sagen. Also
für unsere Zuhörer, wir hatten jetzt gerade eine Sitzung und da ist drum gegangen, ich wollte auf eine Sache hinaus. Ich sage es Ihnen jetzt, das Ziel, also ich glaube, es ist schon irgendwie erahnt worden. Aber was wollte ich mit der Sitzung? Ich habe eben eine ganz liebe Freundin in München, die mich immer wieder total fasziniert in den Dingen, die sie erzählt aus der Wirtschaft, aus ihrem Berufsleben, weil ich mag das einfach, das Evangelische darin besteht, dass das Pfarrer irrsinnig viel ganz freundliche, hochprofessionelle Leute um dich hast, die Gott sei Dank nicht Theologie studiert haben, sondern was anderes. Sie ist ein Rechtsanwalt, die ist da im PR Wirtschaftsbetriebsberatung und die sagt einfach eins. Wenn sich die Mitarbeiter nicht auf ein Ziel einigen können, dann kannst einfach nicht nach außen hin wirklich klar auftreten. Also das Problem ist, es sind eigentlich nur die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter der evangelischen Kirche sind schlicht und ergreifend Pfarrer. Also es gibt nichts Chaotischeres als einen Haufen evangelischer Pfarrer, wo es jeder auch besser weiß und aus tiefstem Herzen, also das sind uns alles Herzensanliegen. Trotzdem, damit wir nach außen hin endlich verständlich werden, muss sich der Haufen einmal auf irgendwelche einfachsten Grunddinge einigen. Ohne dieses furchtbare evangelisch-pfarrerliche Ja, aber, und dann kommt irgendwo eine endlose Rede über irgendwas, das Ja reicht. Also, Gott liebt uns, alle, jo, passt schon. So ganz einfache Dinge müssen endlich passieren, weil wir stellen uns meines Erachtens pausenlos gegenseitig das Haxel.
Also das ist sicher auch jetzt ein großer Nutzen dieses Abends, dass man darüber nachdenkt, wie das, was wir wissen, was wir gelesen bekommen, wie man das jetzt vielleicht eben wirklich in Worten wiedergibt, die jetzt den Leuten ohne pastoralen Klang eben wirklich eine Lebenssituation oder eine Lebenszielsetzung bedeuten können. Aber das ist natürlich wirklich eine ganz schwierige Aufgabe. Oder können diese Worte, die jetzt vielleicht zu hoch angesetzt empfunden werden, nicht wenn sie. Man sie wiedergibt? Oder wie kann man die in unsere Alltagssprache bringen? Mhm. Und zwar so bringen, dass der aber trotzdem eben dieses Empfinden mitnimmt, das eigentlich von den Worten ausgehen soll, muss und auch tut, oder?
Das ist jetzt wieder für die Zuhörer, wir haben so eine Runde gehabt, wo jeder sagen sollte, was ist für ihn an evangelisch sein toll, haben die Leute dann gesagt. Und die Ingrid Mohr in ihrem eigenen Witz hat gesagt, dass sie am Aschermittwoch eine Wurstsemmel essen kann. Wie ist denn das bei Ihnen angekommen, der Satz?
Jetzt nicht so gewichtig, als dass ich jetzt eben darüber jetzt wirklich noch große passiert. Probleme für mich das erzeugt. Ich meine, es drückt irgendwo aus, glaube ich, eben die Möglichkeit, dass man eben nicht durch Gebote seine Lebensbedürfnisse reglementieren lässt. Aber es ist also...
Nein, bitte, das war doch jetzt wunderbar, lieber Herr Doktor. Es drückt aus, dass man nicht durch kirchliche Gebote seine Lebensnotwendigkeiten reglementieren lässt. Man, no evangelischer geht es jetzt nicht.
Das weiß ich nicht.
Das no evangelischer geht es jetzt nicht. Und das war jetzt, also dieser einfache Satz von ihr mit der Wurstsemmel, wo eigentlich alle gelacht haben und das haben alle verstanden. Sie haben jetzt nur diesen genialen, wirklich schon hochtheologische Erklärung dazu gebracht, die aber wieder mit ihrer Person total zusammenhängt, Lebensnotwendigkeit. Nicht? Bitteschön, das ist ja, wissen Sie, dass das eine Erfindung von Luther ist, das Wort? Ja. Lebensnotwendigkeit, Leibesnotwendigkeiten, sagt er noch. Hochspannend, der Erste, der überhaupt davon redet, dass es im nicht, für einen Christen nicht darum gehen kann, dass er da und sagt, ja, der Geist, die Seele und geh ins Kloster und tue irgendwas, sondern er sagt Leibesnöte, Leibesnotwendigkeiten, darüber denkt er noch, dass das ganz wichtig ist. Und jetzt kommt das automatisch aus ihrem Mund heraus.
Ja, wenn Sie es so hören, war also für mich, ich meine, es war schon ein bisschen eine provokant.
Natürlich, das ist ja wohl klar. Das war ja auch in der Runde jetzt okay.
Das also von der Aussage her, aber es war für mich zu verstehen.
Das war für Sie eindeutig verständlich.
Zu verstehen, was
das heißt. Sie sind Rechtsanwalt.
Ja.
Sie haben eine eigene Kanzlei.
Ja.
Sie sind dort der Einzige oder haben Sie
zwei? Wir sind zu zweit.
Ihr seid zu zweit?
Zu zweit und einen Konzipienten haben wir.
Was ist ein Konzipient?
Das ist der Mitarbeiter, bis er zum Anwalt wird. Also der wird ausgebildet.
Der ist noch in der praktischen Ausbildung, noch im Studium.
Ja. Das sind also 5 Jahre mit dem Gerichtsjahr, dann kann er die Prüfung machen und wird Anwalt.
Doch, 5 Jahre dauert das?
Mit dem Gerichtsjahr.
Inklusive Gerichtsjahr, ist das ganz ordentlich.
Na gut. Also zu dritt sind wir dort.
Das heißt, ihr seid nicht verhungert?
Nein.
Wir drei?
Nein.
Das heißt, ihr müsst irgendwie in dieser Welt erfolgreich sein. Schließe jetzt was. Sie schauen nicht unmittelbar darbend aus, auf der Soko ist nicht völlig zerfetzt und so.
Nein, klar.
Wir
können sicher gut leben mit mit unserer Arbeit. Aber natürlich, es ist schon immer eine Frage, was man arbeitet, wie man es arbeitet. Oder? Und für mich ist also, es ist mir schon auch meine Tätigkeit eingefallen, jetzt gerecht ist also nicht mit Schlagwörtern zu gewinnen. Oder? Das ist vom Inhalt her zu sehen und auch das ist auch letztlich das, was dann eine gute Arbeit ist. Oder? Aber sicherlich nicht, also die Befolgung irgendwelcher Logos, was der Anwalt ist und was der Anwalt macht und was er tun kann, wenn er seine Arbeit nach dem Maßstab, dass man es richtig und gerecht für die Leute hinbringt, dann spricht das also für die Qualität der Arbeit.
Schau.
Also so sehe ich das schon.
Jetzt Sie als Anwalt, was machen Sie prima? Ich habe gehört, Anwälte tun unglaublich viele verschiedene Dinge. Als Laie stellst du immer mal als erstes vor, der Plädoyer, macht gerade ein riesiges Plädoyer vor Gericht, um einen unschuldig des Mordes Angeklagten
herauszureißen.
Nein, ich bin also nicht im Strafrecht tätig, überhaupt nicht. Also ich verteidige also nicht und bin im Vertragsrecht viel tätig, im Familienrecht, im Erbrecht, im Konkursrecht bin ich also auch häufiger beauftragt. Also mehr im nicht streitigen Bereich.
Naja, ich kenne ja jetzt natürlich aus meiner Arbeit Leute, die einen Konkurs hingelegt haben. Und das Witzige jetzt an der Geschichte ist, also ein Witz ist ja Konkurs überhaupt nicht, aber wie viele von denen also wirklich, wirklich fast schon fanatisch von diesen konkursabwickelnden Rechtsanwälten reden, sehr oft sagen, wenn ich so wen gehabt hätte, wie der Betrieb noch gelaufen ist, hätte ich keinen Konkurs gehabt. Da scheint mir also gerade in dem Bereich unglaublich viel menschliche Zuwendung notwendig zu sein. Das höre ich immer wieder. Also die Leute sind da irrsinnig bedürftig, die haben einen Konkurs hingelegt mit ihrem Betrieb und brauchen jetzt wirklich Stütze.
Ja, das ist eigentlich, es ist nämlich durchaus eine Arbeit, die sinnvoll ist, wenn man irgendwas in Ordnung bringt, was einfach aus den Fugen geraten ist oder in Unordnung geraten ist. Und das halte ich also für, ja, das ist durchaus eine Arbeit, an der man hängen kann oder die man gern machen kann. Die Konkurse abwickeln, also das ist, aber ich habe viel mit Parteien zu tun, ich habe viel mit Streit zu tun natürlich und ist eigentlich der größte Erfolg, den Streit also irgendwo zu schlichten und wieder zu einem Nebeneinander zu bringen, wo sich die Leute wieder begegnen können. Das ist sicher eigentlich unsere Hauptaufgabe.
Eigentlich zu verhindern, dass die Leute überhaupt vor Gericht
gehen. Dass sie eigentlich die gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden. Ja. Das wäre eigentlich die vornehmste Aufgabe.
Ja. Mein Professor in Kirchenrecht damals, der war ja lange vorher Richter, und der hat immer gesagt, wenn die Leute einmal bis zu mir gelangt sind als Richter, ist alles verloren. Es gibt dort keine Gerechtigkeit mehr. Bis dorthin ist so viel daneben gegangen. Er konnte gerade noch schauen als Richter, also so in Zivilsachen
halt,
dass er allen beiden gleichmäßig Unrecht tut und hoffen, die kommen dann damit irgendwie zurecht.
Ja, die Erfahrung ist, dass mit der Mitwirkung, also des Richters, die Leute, dass es dann schon in Richtung Einigung
zu bringen sind
und auch bereit sind. Aber oft ist es wirklich notwendig, dass der Richter agiert und eben mit den Leuten spricht. Von die Anwälte selbst, also gelingt es halt oft nicht, oder? Aber mit Hilfe des Richters ist das eigentlich ganz gut möglich.
Meine Erfahrung ist, ich kenne ja die ganzen Rechtsanwälte hier auch. Und du redest mit den Leuten und die Leute sagen da dann auch wieder, und so und der ist so und so und so. Gibt eine Beobachtung. Wohlhabende Rechtsanwälte hier sind alle welche, die versuchen, den Streit zu vermeiden. Die haben einen Erfolg. Ich kenne zwei Rechtsanwälte, die absolute Streithandeln sind, also die zahlen an Streit um einen Quadratmeter durch alle verfügbaren Instanzen durch. Die haben keinen Erfolg. Das geht nicht. Also wenn es da anstreitst.
Naja, ich sehe einfach, wie sehr die Leute mit dem Streit eben befasst und wie sehr sie beeinträchtigt sind, in ihrer Qualität zu leben.
Lebensqualität macht es kaputt.
Und wenn das beseitigt ist, selbst mit einer Regelung, die ihnen wehtut, atmen sie wieder frei auf. Als Modell. Natürlich gibt es Leute, die sich dann jahrelang ärgern, dass sie sich so verglichen haben oder dass sie das so beigelegt haben. Ja. Die wollen dann. Aber die Regel ist eigentlich, dass die Leute befreit sind von einem Streit und damit wieder nach vorn schauen oder halt irgendwie wieder über diesen Konflikt hinaus was sehen. Und das ist eigentlich unsere wichtigste
Aufgabe. Also im Amerikanischen ist das ganz witzig. Da gibt es in der amerikanischen Populärkultur gibt's ein Schlagwort. Die haben ja auch ganz viel Psychologie in ihrer Kultur drin. Und der Psychotherapeut und Psychoanalytiker ist ja da der Alltagsfigur. Bei denen heißt es immer, you have to move on. Du musst dich weiter bewegen.
Ja, sicher richtig. Es ist, das hat also, glaube ich, schon sein, aber es muss eben einfach was zurückgelassen werden, oder?
Ja.
Mit dem man auch zurechtkommen muss. Und das ist halt nicht immer ein Erfolg. Das ist nicht immer das, was man sich vorstellt. Das ist halt eben auch ein reduziertes Erlebnis, das man jetzt sich durchgesetzt hat, weil das geht eben nicht. Das geht halt wirklich nicht immer. Aber das ist wie finde ich, wieder ein Vorteil, dass man sich mit dem einfach abfinden muss, auch beruflich, weil wir haben natürlich genauso viele Niederlagen jetzt auch in der Vertretung, wie man erfolgreich hin und wieder auch sein kann. Aber wenn man jetzt wirklich weiter fortkommt, dann lässt man sich eigentlich das Recht nicht durch Höchstgerichte sorgen, sondern erkennt selber, was richtig ist und was vertretbar ist. Und da hat man ein bisschen eine Lenkungsaufgabe als Anwalt schon.
Ja, ich finde das, erstens, lieber Herr Dr. Fußnecker, ich finde das so witzig, also abgesehen davon, mein lieben Hörer, also der Dr. Fußnecker ist der Mensch, den ich kenne, der am meisten lacht. Also der lacht so viel, der schaut so lieb aus und sitzt da auch immer vorn und lächelt und amüsiert sich. Wieder einer jener, die ich kennenlerne, die so in der Welt draußen irgendwo leben und sehr erfolgreich leben und so weiter und so fort. Und alle diesen Leuten, denen ich begegne, die sagen in ihrem, was sie tun, nach grundsätzlichsten christlichen Prinzipien. Jetzt nicht einmal moralischen, sondern seelischen. Der Satz jetzt, ne? Du musst was zurücklassen. Damit du weitergehen kannst, musst du was zurücklassen.
Ja, ja, auch von den eigenen Zielen, Vorstellungen in den Bereichen, wo man jetzt, wo sie auch nicht so weh tut.
Natürlich,
das ist
natürlich.
Ja nicht der Frage, dass man jetzt da mit irgendwelchen Dingen sich durchsetzen muss, dass das einen in zentralen Bereichen berührt, das ist ja in vielen Fällen nicht der Fall.
Nein, nicht. Aber das ist eine ganz, ganz einfache christliche Glaubensübung. Du nimmst etwas und legst es weg. Das haben wir gemacht seit 2000 Jahren, weil wir erkennen, das hat sich was angesammelt, das wird auch was belastend. Ich habe zwei Hände, die kann ich so hinhalten und dann irgendwann sind die voll. Und damit da überhaupt irgendwas Neues hineinkommen kann, muss ich mich entscheiden, was tue ich weg.
Ja.
Erst in dem Moment kann wieder was hineinkommen. Ja. Das sind uralte, ganz einfache Glaubensprinzipien, Frömmigkeitsprinzipien. Und das Spannende ist, jetzt rede ich mit dem, jetzt mit Ihnen, und schon wieder kommt sowas ganz sofort.
Aber man muss auch den Leuten Zeit lassen, das zu überlegen, was sie zurücklassen.
Also,
und man muss ihnen das muss eine Entscheidung werden. Es ist immer eher schwierig, wenn sie gezwungen werden. Also das, sondern sie müssen es irgendwo selber sortieren und dann wieder Platz schaffen für eine neue Begeisterung.
Schau mal, jetzt an dem Punkt, das fasziniert mich jetzt natürlich wieder total. Jetzt kann jemand zu Ihnen gehen mit irgendeinem Familienrecht, also da wird gestritten und so weiter und so fort. Sie führen den jetzt, helfen ihm und so weiter und so fort, bis er irgendwas zurücklassen kann, zum Beispiel bei einer Scheidung, also auf etwas verzichten kann und so weiter und so fort. Da sind Sie sein geistlicher Führer. Das ist eine rein geistliche Übung, sonst gut nichts. Also, okay, wenn Sie es nicht geistlich anlegen, wenn Sie es juristisch anlegen, ist es völlig sinnlos. Der geht zum nächsten Rechtsanwalt. Das ist eine rein seelische Übung. Er kann jetzt zum Psychotherapeuten gehen, in der Krisenintervention, ich bin geschieden worden oder meine Frau hat mich verlassen oder wo es auch immer. Der wird ihm dann genau das Gleiche beibringen, auf irgendeiner anderen Ebene, dass er also weiß, jetzt, er muss jetzt wirklich was loslassen. Er muss auch etwas zurücklassen, in der größeren Klarheit des Juristen, zurücklassen, dass er seelisch nicht stirbt, dass er psychisch nicht zugrund geht, schizoid wird oder sonst irgendwas. Völlig klar, damit er also in der Bewegung des Lebens drinnen bleibt. Weil sonst wirst du
narrisch. Ja.
Und er kann zum Pfarrer gehen. Die Leute gehen am liebsten zum Rechtsanwalt, am zweitliebsten zum Psychologen. Und nur, wenn du ganz, ganz lange, so wie ich, hier herum dich aufführst und dauernd radikal Seelisches vertrittst, Dann kommen irgendwelche und sagen, okay, Herr Pfarrer, können wir miteinander reden? Jetzt witzigerweise oft Katholiken.
Ja, ja, ja.
Die dann wieder das Gleiche hören, aber natürlich jetzt mit dem christlichen Unterbau.
Aber da ist bei mir schon auch ein bisschen der Glaube an die Gerechtigkeit jetzt auch in der Rechtsordnung.
Ja.
Also das spielt schon eine große Rolle.
Ja.
Ich halte die Bemühungen des Gesetzgebers wirklich also eine als rechtes und ernstes Bemühen, Ausgleich mit dem Recht zu finden. Also und wenn man den Leuten das Recht so erklären kann, dass es eben diese Ausgleichsfunktion
genau,
hat,
ist es, ja.
Dann akzeptieren sie es, oder?
Ja.
Also so
Nein,
hoffe ich es halt.
Das ist so genial.
So hoffe ich es halt.
Weil es im Recht, ja, das habe sogar ich schon verstanden, nicht darum geht, dass ich ein Recht erstreite, auch nicht durchsetze, sondern es geht um Ausgleichsebenen.
Das bin ich ganz überzeugt, wenn man es mit anderen Leuten zu tun oder anderen Menschen zu tun hat, muss es so sein.
Es kann sonst nicht
funktionieren. Dort muss man es eben verstehen dann. Und wenn das Verständnis bei den Leuten dann da ist, ob das jetzt im Streit mit aus einer Erbschaft ist oder aus einer familienrechtlichen Streit, aber auch ganz normale Streitigkeiten jetzt im zivilen Bereich, man muss den anderen verstehen, dann klappt es.
Jetzt heißt der Podcast, wenn wir gleich zum Ende kommen,
der
alles macht, weil sie alles machen. Also sie sind super Intendenzialkurator, das hätte aber keiner verstanden. Das heißt, sie sind der Peter Brückner für die Luise Müller. Also was der Peter Brückner für mich ist, das wissen meine Zuhörer.
Ja.
Und sie machen da unglaublich viel. Sie sind jetzt hier bei der Visitation, vorhin noch den Zettel gesehen, wo Sie alles sehen wollen. Wollen Sie das in jeder Gemeinde sehen, oder?
Ja.
Ach so.
Das geht eben einfach, das sind diese Hauptthemen, die ich einfach immer prüfen oder halt, die ich sehen will, weil man dort einfach auch Erfahrungen hat, die man in anderen Gemeinden macht.